ARD.
Ich bin einfach enttäuscht, weil das irgendwie so unser gemeinsamer Traum war. Und das ist für mich irgendwie ja so zerschmetternd.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode von Die Paartherapie. Ich bin Maria Richter, eure Host, und wie immer ist unser Paartherapeut Erik Hegmann bei uns. Hallo Erik.
Hallo Maria.
Andrea und Jens haben uns eine E-Mail geschrieben, ja, und sie wollten dringend deine Hilfe, ja, weil sie sich eine bessere Kommunikation in der Beziehung wünschen.
Ich bin Andrea, bin 34 Jahre alt, komme aus NRW, arbeite im medizinischen Bereich im Gesundheitswesen. Also wir sind schon relativ lange zusammen, also jetzt 16 Jahre, und ja, da hat sich im Laufe der Zeit auch sehr viel angestaut. Also wir waren von Anfang an sehr konträr, haben uns aber auch irgendwie immer sehr gut ergänzt. Aber jetzt sind noch zwei kleine Kinder dazu gekommen und jetzt ist es natürlich so, dass da nochmal ganz anderer Stress irgendwie mitkommt. Und wir haben einfach gemerkt, immer in solchen extremen Stresssituationen, dass wir da auch oft aneinander geraten, uns dann oft streiten, und dass ich einfach gerne für mich daran arbeiten würde, wie geht man in Stresssituationen um, wie kommuniziert man vielleicht ordentlich miteinander, auch gerade bei den Kindern, ne? Weil da ist halt auch, dass wir gemerkt haben, wir haben halt sehr wenig Zeit noch für uns, und mir ist es wichtig, dass die Kinder halt so Streitereien oder so gar nicht mitbekommen.
Ich bin der Jens, 41 Jahre, komme auch aus NRW, bin im Gesundheitswesen tätig und stimme Andrea komplett zu. Das Problem ist nur, dass wir früher mehr Punkte hatten, wo wir mit Zeit für sich, für mal abschalten oder sonst wie. Und dadurch, dass wir das den Kindern bedingt momentan nicht mehr so haben, merkt man das halt, weil halt viel mehr Stresspotenzial ist, wenn man halt nicht mal eben sagt, ich bin mal eine Woche, was weiß ich, ich sag mal jetzt bildlich gesprochen, aber auf Mallorca, oder bin mal ein paar Tage hier, sondern dass man halt dadurch viel mehr, viel enger aufeinander ist. Ich merke halt, dass wir für uns Strategien entwickeln müssen, wie wir in so, wie sie schon richtig sagt, in Stresssituationen sind und wie wir das ausgleichen können, dass wir halt nicht mehr so die Masse an Zeit für uns, Zeit für den Punkt, ich muss abschalten, Zeit für, ich hört sich doof an, wenn man dazu sagt, aber ich brauche nicht immer einen um mich. Ich bin ein geselliger Typ, aber ich bin auch froh, wenn ich mal meine Ruhe habe und dann gehe ich mal eben 50 Kilometer alleine wandern, ohne dass einer da ist. Da den Mittelweg zu finden und dann für uns Strategien zu entwickeln, dass, wenn man das anspricht, weil das natürlich alles Punkte sind, die bei dem anderen immer einen wunden Punkt aufreißen, weil das ja Sachen sind, die er nicht machen möchte, nicht machen kann, dass man halt quasi da nicht immer einen wunden Punkt trifft und das nächste eine, sondern weiß, ja, das ist so, man muss mit der Situation umgehen.
Erik, du hast schon gesagt, man hat bei den beiden deutlich gemerkt, das war so ein Start, den wir da hingelegt haben mit der Sitzung.
Ja, das ist ein Auftrag, das ist kein Schalter, den man da plötzlich umlegen kann in einer Sitzung, egal wie lange die dauert, sondern das ist ein Auftrag für eine langfristige Veränderung. Die sollte auch begleitet werden. Insofern war das jetzt, ja, ein Startpunkt.
Andrea und Jens, was würdet ihr gerne heute verändern? Was würde ich gerne an mir verändern? Gibt's da etwas? Andrea, magst du anfangen?
Ja, da gibt's tatsächlich was. Und zwar würde ich gerne für mich versuchen, wertschätzender zu kommunizieren, ohne dass das irgendwie lächerlich rüberkommt. Weil ich habe das natürlich schon in den letzten Monaten versucht anzubahnen. Aber immer, wenn ich dann irgendwas sage, dann wird es entweder so gesagt, ist das jetzt ernst gemeint? Es kommt nicht authentisch rüber, obwohl ich es authentisch meine. Also ich meine es dann wirklich in dem Moment authentisch. Und deswegen möchte ich gerne an der Kommunikation was ändern. Und auch in Streitsituationen würde ich für mich gerne das haben. Ja, wir sind beide auch sehr laut und sehr impulsiv, dass ich da einfach mich einen Moment zurücknehmen kann, für mich ruhig werde und das einfach sachlich ansprechen kann und nicht mit Emotionen behaftet oder halt dieses so südländische Naturell, wie auch immer, da so raus explodieren, wie auch immer.
Du hast ja gesagt, wertschätzender kommunizieren, da hast du schon was versucht. Mhm. Und das klappt noch nicht so richtig gut, weil...
Ja, also er braucht auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit, möchte sehr viel im Mittelpunkt stehen und möchte ja einfach gesehen werden. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, das hast du aber toll gemacht, das freut mich, dann kommt direkt so, ist das jetzt ironisch? Also zuletzt war jetzt ein perfektes Beispiel. Im Rahmen meines Studiums ist es halt so gewesen, dass er mehr sich über die Kinder kümmern musste. Und bei meiner Tochter war das halt so, dass er in den ersten Monaten, Jahren irgendwie kaum Kontakt hatte und dass sie erstmal irgendwie, ja, es war sehr schwierig, alles aufzubauen. Und er hat oft gesagt, nee, wir möchten nur die Mama und dies und jenes. Und jetzt bei unserem Sohn ist es halt wirklich so, im Rahmen des Studiums, dass er jetzt einfach schon total Papa connected ist, ne, was unsere Tochter viel, viel später war, mittlerweile auch. Und dann habe ich einfach gesagt, ich finde es total toll, dass du so gut mit den Kindern zurechtkommst. Das Studium hatte auch was Positives. Aber was er dann gesehen hat, ist...
Das fragen wir ihn. Warte mal, mir ging es ja darum, was hast du verändert? Und
genau.
Ich höre, du gibst mehr Komplimente.
Und ich versuche das auch ja irgendwie so in die Richtung zu lenken, dass das nicht so zwiespältig ist oder dass, wenn ich was meine, das irgendwie anders ausgelegt werden kann. Das ist mein Problem.
Okay, das heißt, das Ergebnis davon ist, wenn ich das richtig verstehe, du bist unsicher geworden, wie du ihn bestärken kannst, wie du ihn loben kannst.
Ja, weil ich das Gefühl habe, egal was ich sage, ich werde dem nicht gerecht.
Mhm. Du hast dir vorgenommen, da was anders zu machen. Mhm. Könnte funktionieren, hast du den Eindruck, grundsätzlich. Aber versteht er das auch wirklich so, wie ich das meine?
Mhm.
Du hast auch noch gesagt, Andrea, im Streit weniger laut, weniger impulsiv.
Mhm.
Was hast du da schon probiert?
Zum Beispiel im Streit versuche ich dann zu gucken, was sind die Triggerpunkte. Weil manchmal sind es so Kleinigkeiten oder so, ja, wo man denkt, warum ist das jetzt explodiert, ne? Aber manchmal ist es auch das klar, das Überlaufen sowieso. Aber dann versuche ich halt nochmal einen Moment irgendwie ruhig zu sein oder zu denken, okay, ist das jetzt wirklich das, was mich jetzt so extrem in dem Moment stört? Oder hat das eigentlich eine ganz andere Ursache? Aber oft ist das Problem, dass ich das dann erst im Nachhinein mache, ne? Dass es erst sich so hochreibt, ist ja ganz logisch. Und dann denke ich mir so, wenn ich dann abends oder so drüber nachdenke, dann denke ich mir, ja, hätte ich mal das und das gemacht.
Wie viel Stress machen denn diese Erwartungen, die du an dich selber hast?
Also ich glaube nicht, dass ich mich persönlich durch meine Erwartungen gestresst fühle, sondern durch das, was dann irgendwie daraus resultiert. Also wenn wir dann irgendwie wegen Kleinigkeiten streiten, also das ist das, was mich stresst. Oder vor den Kindern zu streiten, das stresst mich.
Ich frage deswegen, weil du sagst, im Streit eskaliert es und abends kommt das zurück mit dieser Erinnerung, da hätte ich besser was anderes gemacht. Deswegen fragte ich nach Stress. Vielleicht ist Stress ein bisschen großes Wort dafür. Aber es klingt schon für mich so, als wäre da bei dir zumindest ein Anteil, der schon die ganze Zeit darauf pocht, Andrea zu sagen, wie sie sich besser verhalten soll.
Vielleicht ist er nur ganz klein. Also
wer treibt dich denn an für diese Veränderung?
Klar, einmal natürlich meine intrinsische Motivation, dass ich selber was ändern möchte. Aber natürlich auch mein Partner irgendwo, weil ja das natürlich auch zusammen funktionieren soll.
Der Antrieb ist eher, werde eine bessere Partnerin und nicht der Antrieb, das mache ich für mich.
Also generell interessiere ich mich schon dafür und generell mache ich das auch für mich und auch, um das natürlich auch meinen Kindern zu vermitteln. Das ist mir schon wichtig. Und ich für mich möchte einfach an mir selber arbeiten, um ja eine bestmögliche Kindheit eigentlich für meine Kinder zu machen und dann natürlich auch, um eine gute Partnerin zu sein oder einfach um die Sachen, die vielleicht an einem kritisiert werden, egal jetzt ob von meinem Mann oder von meiner Mutter oder wie auch immer, ja, irgendwie in eine positive Richtung zu lenken, weil ich ja natürlich auch was ändern möchte.
Jens, ich würde auch gerne von dir wissen, was ist das, was du gerne verändern würdest, wo wir heute einen Prozess starten könnten für eine solche Veränderung oder Veränderungen?
Also einmal möchte ich gerne für mich den Punkt haben, dass ich mich nicht so schnell angegriffen fühle. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich es hinkriegen würde, meine Wünsche so zu äußern, dass sie nicht für mein Gegenüber direkt angreifend oder zu sehr fordernd sind, weil mir das wichtig ist, weil ich auch meine Sachen gerne loswerde, weil ich andersrum auch immer das Gefühl habe, in manchen Sachen mehr zu geben als zu nehmen in vielen Punkten. Und dafür habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, dass für mich mehr Sachen wichtiger sind, was dann sich für mich manchmal anfühlt wie so ein Egoismus, wo ich dann auch tatsächlich auch mit Freunden darüber gesprochen habe, ist das jetzt egoistisch oder nicht, wenn ich diesen Wunsch äußere.
Warte, bei dem Gedanken würde ich gerne kurz nochmal nachfragen. Diese Stimme, die in dir sagt, Jens, das war jetzt echt egoistisch.
Mhm.
Wie stark ist dieser Anteil und wie angenehm ist diese Stimme?
Die Stimme ist total unangenehm, weil ich das auch extrinsisch vorgespiegelt bekomme. Also wenn man mir sagt, hier, das, was du jetzt quasi gesagt hast, ist egoistisch, dann gehe ich für mich natürlich repetitiv hin und denke darüber nach, war es das oder nicht. Und das ist jetzt nicht schön.
Ja, die Vorstellung, du wärst ein Egoist, das wäre nicht die Person, die du sein möchtest.
Ja, ich behaupte von mir, ich bin kein Egoist.
Mhm. Deswegen sorgt dieser Vorwurf auch bei dir für Stress.
Mhm.
Das ist deutlich. Ein Auslöser für Stress. Da fährt dein Nervensystem hoch. Das fällt ein bisschen mit dem Punkt Kritik annehmen zusammen, vermute ich.
Möglich,
ja. Ja, ne?
Da fehlt noch ein wichtiger Punkt. Ich möchte, was für mich wichtig ist in Streitsituationen, ist mir wichtig, eine Notbremse zu haben, wo man sagt, wir drehen uns im Kreis, jetzt ist einmal Stopp. Und da habe ich für mich schon viel ausprobiert, weil ich in meinem alten Berufsleben relativ viel mit Kommunikation zu tun hatte. Und alles, was wir bis jetzt ausprobiert haben, wo wir das von Ich-Botschaften zu sonst was, da habe ich für mich festgestellt, okay, das funktioniert nicht, weil in der Streitsituation ist das, was du vorher in der Theorie warst, plöpp weg. Das sind für mich so Punkte. In meinem Berufsleben kann ich mit sehr vielen Stresssituationen umgehen. Es gibt Stresssituationen, die mich absolut tilgen. Das ist für mich der Endgegner. Das ist die Hilflosigkeit, wenn ich bei zwei Kindern glaube, ich werde dem anderen nicht gerecht. Das ist für mich unheimlich stressend.
Das heißt, bei Kommunikation hast du schon Dinge ausprobiert. Ist euch denn gelungen, in den letzten Jahren perspektivisch gesehen, da was zu verändern schon? Also ist da was besser geworden?
Grundsätzlich hat sich das schon natürlich verbessert. Der Vorteil, glaube ich, bei uns ist, dass wir auch sehr viel kommunizieren, dass wir uns nicht irgendwie anschweigen, sondern die Sachen auch immer thematisieren. Das ist natürlich jetzt mit den Kindern schwieriger geworden. Da merkt man halt oft, dass uns einfach diese Gespräche fehlen. Aber grundsätzlich eigentlich vor den Kindern hast du schon versucht, auch ja die Sachen, die man so aus der Theorie kennt, natürlich anzuwenden. Ne? Aber wie du das eben schon gesagt hast, ne, wenn man jetzt so hier so sitzt und das so sagt, dann könnte man das wunderbar umsetzen, ne? Aber in der Situation nicht. Also grundsätzlich merke ich schon eine Veränderung, dass sich da auch bemüht wird, die Sachen vielleicht anders anzusprechen oder dass der Partner vielleicht auch merkt, das ist ein Wunderpunkt oder ich versuche das mal anders zu formulieren. Das würde ich schon sagen, dass das, ja.
Du siehst da schon einen Prozess, der bei Jens gestartet ist. Du würdest nicht sagen, ihr seid da, wo ihr hin wollt, aber da sind schon einige Schritte unternommen worden.
Genau, einige Versuche sind auf jeden Fall unternommen worden, ja.
Versuche klingt so wie, er hat sich bemüht, aber es hat noch nicht geklappt. Aber du siehst, auf alle Fälle siehst du die Versuche.
Ja, definitiv.
Die siehst du.
Ja.
Jens, würdest du denn sagen, bei Andrea hast du was bemerkt, was sich verbessert, was sich verändert hat?
Ja, und manche Sachen sind, ich sag mal so, verschlimmbessert. Ist ein schönes Beispiel, was sie eben sagte, mit dem Loben. Als sie zu mir sagte, dass für sich mit ihrem Sachohr sagte, du hast richtig gut gemacht mit den Kindern. Der O-Ton war halt, mittlerweile hast du auch richtig gut Kontakt zu deinen Kindern gefunden und machst das. Durch diesen Zusatz mittlerweile ging aber bei mir direkt die Beziehungsebene auf und dieses... Und vorher nicht. Aber wenn man das dann sachlich einen Tag später betrachtet, so, ja, es war ein Lob. Es war wirklich nett, dass ihr das Lob, dass ihr es anerkannt habt.
Was ich höre ist, ihr gebt euch sehr viel Mühe, dass es nicht eskaliert. Den Anspruch habt ihr an euch selber und aneinander. Ihr sprecht viel von Auslösern. Diese Auslöser, sind die aus der Situation überwiegend heraus oder kommen die von der anderen Person? Also ist das etwas, was außerhalb eurer Beziehung passiert? Und damit meine ich jetzt auch, eines eurer Kinder spielt im Garten, fällt hin. Das ist jetzt auch außerhalb eurer Beziehung erstmal. Mhm. Oder sind die Auslöser Dinge, die der Partner, die Partnerin tut?
Also ich glaube, das Hauptkonfliktpotenzial ist, wenn von außerhalb Stress aufgebaut wird und dann innerhalb irgendetwas, dieser Nadelstich ist, der eigentlich gar nicht ins System passt. Und das ist dann der Auslöser, wo dann quasi wie das Druckventil die Sachen rauskommen.
Mhm.
Ein Beispiel, man hat Stress, weil man los muss. Kinder einpacken und losfahren und Pünktlichkeit, das ist ein sehr sportliches Thema. Und jetzt ist der Stress, dass man los muss, dass alles gepackt werden muss. Und ich nehme mal was Fiktives, es kommt ein Pfarrer vorbei fürs Taufgespräch. Und der Mann redet gerne, was dafür sorgt, dass aus dem generellen Stress, wo sich das Level schon hochgebaut hat, und durch diesen Stress, der drumherum ist und wo wir auch anders ticken, also wir haben andere Stresspotenziale. Wenn ich 5 Minuten später losfahre, weiß ich, ja gut, ist halt so. Wenn sie 5 Minuten später losfährt, ist das ein Weltuntergang. Und dementsprechend, wenn man an diesem Punkt ist, und dann kommt noch was obendrauf, das sind die Punkte, wo es eskaliert. Das heißt, der eigentliche Punkt ist gar nicht, dass du dich jetzt verquatscht hast, das ist doof, sondern dass der Stress dann noch dazukommt, in dem Stress zu agieren und zu sagen, hier, das ist jetzt doof. Das bringt das Fass dann zum Überlaufen.
Deine Stressreaktion bei, der redet jetzt 5 Minuten und macht mir das Leben noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Hast du gesagt, ist halt so. Dieses ist halt so. Das ist ja eine Schutzstrategie, die du jetzt ziehst, relativ automatisiert, vermute ich mal. Je nachdem, wie hoch dein Stresslevel an dem ist, aber du hast ja gerade beschrieben, das Fass ist schon bereits voll. Ist halt so, welche Emotionen passieren dann bei dir? Was hast du?
Bei mir ist halt so, zum Beispiel mit dem Losfahren. Ich bin jemand, der auch generell gerne pünktlich ist. Aber wenn ich zum Beispiel mit den Kindern los muss, weiß ich, ja, du kommst eh nicht 100% pünktlich an und plane schon unheimlich viel Pufferzeit ein. Und weiß dann, wenn ich mir nehme, ich gehe um 15:15 fahren wir los, dann weiß ich, wenn ich ohne Kinder losfahren, könnte ich um 16:15 losfahren. Und wenn ich dann um 17:05 oder um Punkt erst loskomme, dann weiß ich, ja, es ist halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Und wenn ich dann in den Punkt komme, wo ich dann doch erst um 17:15 losfahre, wo ich weiß, okay, ich werde hier zu spät kommen, dann ist das eher ein designierendes, ja, ist halt so.
Da ist Resignation und Hilflosigkeit, aber auch Ärger, das ist unfair, ich habe mir schon so viel Mühe gegeben und ich habe schon so viel vorgeplant. Das wären die beiden Hauptemotionen in dem Moment. Du hast gesagt, bei deiner Frau ist Weltuntergang. Hm? Welche Emotionen passieren bei dir?
Das macht mich einfach wütend, weil ich das einfach total ignorant finde, wenn man weiß, also es gibt Termine, da ist es egal, ob man 5 Minuten zu spät kommt. Aber das beste Beispiel jetzt vor kurzem war eine Hochzeit. Da kann man nicht zu spät kommen. Das sind so Sachen, wenn ich dann halt höre, ist mir egal. Also ich finde es einfach ignorant und fühle mich dann irgendwie verschaukelt, weil ich mir denke, wenn ich weiß, hey, ich habe morgen eine Hochzeit oder einen Kinderarzttermin, whatever, dann lege ich mir am Abend vorher die Sachen parat, mache alles, weil ich genau weiß, mit Kindern ist es halt so, dann kommt noch die volle Windel, dann hat der das, dann hat der das. Das sind einfach Sachen, die sind voraussehbar. Ja, wenn ich dann denke, ich organisiere und mache und tue, habe alles gepackt, gemacht und sage dann vielleicht noch, hey, nimm du bitte mal die Verantwortung und mach konkret das und das. Und wenn man dann die Aufgaben verteilt und ich eigentlich schon 95% der Aufgaben gemacht habe und dann ich höre, ja, ist mir egal, ob wir zu spät kommen, da denke ich mir halt manchmal, vielleicht sollte ich auch diese Haltung einnehmen. Mir ist es im Prinzip auch egal, ja, dann kommen wir auch zu spät. Also so denke ich mir, weil das seine Einstellung so ist.
Warum nimmst du die Einstellung nicht an?
Das ist eigentlich so gegen meine Natur. Also eigentlich, ja, also ich versuche das jetzt mittlerweile gelassener zu sehen, weil ich mir denke, wenn das nicht Sachen sind, die mich tangieren, also klar tangiert mich das auch, weil das auch meine Freunde sind und auch ich mit dabei bin. Aber ich versuche, wenn das wirklich auch Termine sind für ihn, also ich rette das oft, weil ich dann eben noch schnell die Sachen mache oder packe oder vorbereite oder ihm helfe. Mittlerweile denke ich mir oder versuche daran zu arbeiten, dass wenn das auch explizit seine Termine sind, dass er dann seine Erfahrungen machen muss und dass ich mich dann zurücknehme.
Wie schwer ist das für dich?
Schwer.
Den Eindruck habe ich auch. Den Eindruck habe ich auch. Weil das ist etwas, das bewegt dich, ne? Also
genau,
er spürt dich jetzt gerade.
Also wenn er zu spät zur Arbeit kommt, was durchaus oft der Fall ist, dann ist mir das egal, weil das ist ja sein Ding.
Warum komme ich zur Arbeit zu spät?
Weil
ich
also das,
nee.
Genau, das tut jetzt aber ja nichts zur Sache.
Eigentlich schon.
Nein.
Doch. Das tut eigentlich schon was zur Sache, weil das ist das, was du verkennst. Ich komme zu spät zur Arbeit, weil ich dann Sache für dich noch zu erledigen mit den Kindern.
Damit nicht
du
für mich, für die Kinder. Wenn ich jetzt zum Beispiel Studium, also das ist auch ein gutes Beispiel. Wir sind beide Eltern, ne? Nicht nur ich bin die Mutter.
Aber
ne? Und dieses, wenn du arbeiten gehst und ich habe ja das Studium gehabt, ich hatte keine Elternzeit in dem Sinne, sondern habe immer in der ersten Elternzeit habe ich den Bachelor gemacht und in der zweiten den Master. Und das ist eigentlich gleichwertend, also für mich gleichgesetzt mit Arbeit. Also seine Arbeit und mein Studium. Und das wurde halt nie als das irgendwie anerkannt. Es wurde dann immer, ja, dann gehst du halt nicht zur Uni, ja, dann spar du dir die Vorlesung oder so. Du hast da durchaus auch sehr häufig in letzter Zeit vor allem eingesteckt. Aber es ist, ja, wenn es dich tangiert, also wenn du zu spät zur Arbeit kommst, dann ist das so. Dann ist mir das egal. Das ist ja deine Sache. Aber wenn ich jetzt irgendwie zu spät komme, weil du gemütlich bist oder weil du dann irgendwie dein Pokémon rausholst und dann irgendwie am Handy daddelst, dann denke ich mir so, nee, das kann ja nicht sein, dass du deine Zeit über meine stellst und die der Kinder, das ist ja, dass die Kinder hängen ja mit drin. Und bei den Kindern weiß man ja, dass das einfach ein Aspekt ist, der ein riesen Zeitfaktor ist. Und das weiß man und das sind immer wieder dieselben Konfliktpotenziale, dass ich dann sage, hey, bereite dir die Sachen vor oder deck doch den Tisch oder leg dir gerade die Jacke raus und nicht suche morgens 10 Stunden die Jacke und dann kommst du zu spät. Das sind Sachen...
Darf ich kurz mal bremsen?
Ich würde gerne was zu dem noch zum zu spät kommen sagen, weil das ist ein Thema, was jetzt gerade wieder in eine andere Richtung geht. Und wenn wir den Punkt hatten, zum Beispiel mit dem zu spät zur Arbeit kommen, mit ja, du bist ja auch der Vater. Wir reden von Situationen, wo ich morgens zum Beispiel sage, ich entlaste dich noch, dass du noch duschen kannst alleine, dass du die Sachen nimmst, wo ich zu spät zur Arbeit komme. Wir reden von diesen Situationen.
Von denen rede ich nicht.
Ich schon. Das sind Situationen, wo ich auch am meisten zu spät und knapp zur Arbeit komme. Ist immer, wenn ich dir morgens noch sage, ich mache dir noch die frische Pampi, ich mache die Sachen, dass du da die Entlastung hast. Das sind die Punkte, wo ich da zu spät komme. Ansonsten bin ich bei der Arbeit knapp oder versuche die Sachen zu machen, weil ich schon einrechne die Punkte, was vorher passiert.
Genau, das mit der Arbeit, das ist mir ja total egal. Also das, was ja nicht
egal.
Ich würde
jetzt wirklich gerne bremsen.
Ja.
Ist das so, wie eure Diskussionen normalerweise ablaufen?
Ja, so ungefähr.
Oh meine Güte, das ist anstrengend.
Ja.
Das ist wirklich anstrengend. Ihr seid komplett in der Dynamik Angriff, Verteidigung, Abwertung, Vorwürfe. Die berühmten 4 apokalyptischen Reiter der Paarkommunikation. Ihr versucht euch, das ist mein Eindruck, in dieser Eskalation gegenseitig zu überzeugen, dass ihr richtig seid und der andere falsch ist. Und dass das, könnte ich mir zumindest vorstellen, der Grund ist, warum es dann eskaliert, weil das einfach eine Dynamik in Gang setzen muss.
Was ein bisschen aufgefallen ist, dass Jens nicht so gut mit Komplimenten umgehen kann. Also Sigi macht ihm ein Kompliment und er hört aber eigentlich ein bisschen was anderes und kann das immer gar nicht so richtig glauben. So, hast du das jetzt ernst gemeint oder war das eher ironisch? Woher kommt das, dass man da nicht einfach mal, Mensch, hast du gut gemacht, annehmen kann?
Das kommt meistens von einer Stimme, die im eigenen Kopf sitzt, nämlich so einem inneren Kritiker, der sagt, das kann gar nicht sein, das meint die nicht ernst. Und warum nicht? Weil man ja selber davon überzeugt ist, so bin ich gar nicht. Also ich kriege das gar nicht gut hin. Oder zumindest nicht richtig überzeugt ist, vollständig überzeugt ist.
Sowohl Jens als auch Andrea, die arbeiten beide in anspruchsvollen Jobs, wo sie auch mit Extremsituationen konfrontiert sind. Sie sind beide im medizinischen Bereich unterwegs. Und Jens sagt, damit komme ich total klar. Aber wenn Kind A weint und dann fängt Kind B auch noch an zu weinen, dann sagt er, ist er vollkommen gestresst und hat so dieses totale Gefühl, ich werde hier gerade überhaupt niemandem gerecht und ja, ist richtig unter Druck gesetzt.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hier in dem Moment keine einfache Lösung gibt, auf die er zugreifen kann. Das macht hilflos, das führt zu Schutzstrategien, das führt zu Resignation. Gelernt hat er in seinem Job, sein Gehirn zu trainieren. Da ist ein Problem, dafür braucht es sofort eine Lösung, damit diese Person überlebt. Und wenn es dann um andere Probleme geht, die langfristigere Prozesse benötigen würden, das ist natürlich für ihn schwieriger, weil die Anspannung, die entsteht, wenn er eine Lösung finden muss, die muss ja raus. Und die geht raus, wenn er eine Lösung gefunden hat, die er zufriedenstellend findet. Wenn er jetzt allerdings ein Problem hat oder eine Herausforderung, wo er weiß, das ist eher ein langfristiges Thema, dann bleibt diese Spannung die ganze Zeit da und die kommt nicht raus. Und er hat keine Möglichkeit für sich bisher gefunden, wie kann ich diese Spannung abbauen. Eine Möglichkeit haben die beiden gefunden, nämlich sie streiten sich.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ein Stressfaktor, der von außen kommt, das sind Kinder. Die beiden haben 2, beide auch noch sehr, sehr jung. Und da ist es ja auch, Andrea erscheint zumindest die Aufteilung der Verantwortlichkeiten da recht unfair. Sie sagte einmal, ja, ich mache 95% und du machst 5%.
Ich hatte da das Gefühl, es geht um die Rollen, die die beiden übernehmen für ihre Kinder. Und die stehen nicht in Gleichklang mit den Erwartungen, die sie an sich und an den Partner haben. Da war von vornherein, für mich zumindest, spürbar, wir sind unzufrieden mit der Gesamtsituation, die sich da entwickelt hat. Und wir finden keinen Weg raus. Das Thema Aufgabenteilung war für mich nicht so dominant. Es ging eher darum, wer hat jetzt recht, welche Lösung wir finden müssen für die Sicherheit unserer Kinder.
Und die beiden haben sich sehr in Erklärungen aufgehalten und immer wieder haben sie noch ein Beispiel dafür nennen wollen, warum sie denn jetzt gerade im Recht waren im Grunde in der Situation. Und da hast du was gemacht, das habe ich bei dir auch noch nicht so oft erlebt. Du hast gesagt, stopp, hier muss ich euch gerade echt mal bremsen.
Ich habe gemerkt, wie anstrengend das für die beiden war und muss auch sagen, das war für mich auch anstrengend zuzuhören, weil ich habe nicht wirklich was Neues erfahren. Die beiden wollten mir natürlich zusätzliche Informationen geben. Das ist ja normal. Wir kennen uns noch nicht. Sie wollen schildern, wie ist das bei uns zu Hause? Wie furchtbar ist mein Partner? Wie furchtbar ist meine Partnerin zu mir? Bitte sag, dass ich eigentlich doch ein armes Geschöpf bin und zu Recht hier mich beklage. Das ist erstmal ein normaler Gedankengang. Den finde ich total menschlich. Mit dem komme ich auch wunderbar zurecht. Was ich schade fand, war, wie schwer es beiden gefallen ist, tatsächlich auf diese emotionale Ebene herunterzukommen, von der Sachebene weg. Also es ging ganz viel um die Auslöser. Die Auslöser waren fast immer der Partner. Und dadurch verstärkte sich natürlich bei beiden der Eindruck, dadurch, dass du das und das machst, reagiere ich so und so. Und eigentlich will ich nicht so reagieren, aber du zwingst mich dazu. Oder um es zu übersetzen, du machst mich zu einer Person, die ich nicht mag. Jens, ich hatte den Eindruck in unserem Gespräch, bei dir ist in eurer Beziehung mal was passiert, wo du dich ein Stück weit in deiner Rolle, die du übernehmen wolltest, in eurer Beziehung ein Stück weit verloren hast.
Mhm.
Wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 sagen würdest, wie sehr dich das beschäftigt, dass du das verloren hast.
9.
Das ist ein richtiges Thema für dich, dieser Verlust. Kannst du mir beschreiben, warum das eigentlich ein Thema für dich ist?
Am Anfang ist mir das nicht aufgefallen, dass ich mich dann einfach verändert habe, anders geworden bin. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Und habe auch wieder versucht, wieder so ein bisschen zu mir zu finden, wieder das zu machen, was ich eigentlich bin. Und wo ich auch gemerkt habe, dass wenn ich diese Rolle wieder habe, ich für mich ausgeglichener und glücklicher bin. Und das macht deshalb für mich so viel aus. Ich habe halt Angst, das zu verlieren, Angst, mich in dem Punkt zu verlieren.
Wie oft kommt dir dieser Gedanke? Oder wie oft kommen dir diese Gefühle von Verlust?
Phasenweise manchmal 2-3 Mal täglich.
Mhm.
Manchmal auch so einmal in der Woche, alle 2 Wochen.
Andrea, du guckst gerade sehr erstaunt. Aber was hast du gehört, was ihn da beschäftigt?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass du die Angst hast, dich selber zu verlieren, dass du in eine Rolle gedrängt wirst, die du nicht sein möchtest, dich selber in der Persönlichkeit einfach anders entwickelt hast oder in eine Rolle gedrängt wurdest, in der du dich unwohl fühlst, Angst hast, verzweifelt bist, ja, so nicht sein möchtest und dringend was ändern möchtest.
Wie oft beschäftigt ihn das und wie groß ist dieses Thema für ihn?
Also es ist sehr groß, nahezu täglich, manchmal mehrmals täglich, hast du ja gesagt, manchmal 2-3 Mal täglich. Also es ist schon ein großer Stellenwert.
Darf ich dich fragen, ich habe von dir nicht gehört, dass du gedrängt wurdest. Ich habe formuliert, du hast es verloren.
Mhm.
Ich habe von dir nicht das Wort drängen gehört. Das habe ich nur von Andrea gehört.
Mhm.
Kannst du dazu was sagen?
Kann ich sagen. Also für mich so der erste Punkt, wo ich sag mal so grob hingefallen bin, ist, ich habe damals was für sie gemacht, damit ich sie unterstützen konnte, für sie da sein konnte. Bei einem Arbeitgeber mich auf gut Deutsch krank gemeldet habe und habe dann woanders dann dafür gearbeitet, um sie zu unterstützen, um da zu sein. Und dann gab es dementsprechend Konsequenzen, alles in Ordnung. Aber als ich dann das angesprochen habe, kam dann nur als Punkt, ja, bist du ja selber schuld, habe ich ja nicht von dir verlangt. Und das war so ein Punkt, womit ich unheimlich hingefallen bin und was mich auch sehr, auch heute noch, manchmal sehr beschäftigt und was mich auch so manchmal runterholt, weshalb ich so dieser Aha-Moment, so, nee, du musst jetzt, bist selber schuld, kann kein anderer für dich irgendwas sagen oder machen.
Gibt es denn einen Anteil in dir, und sei er noch so klein, der zustimmt, du wurdest nicht darum gebeten?
Ja.
Ja. Zu der Rolle, die du verloren hast. Du hast gesagt, das ist ein Problem für dich, weil das ist ja eine Rolle, die du gerne noch weiter ausgelebt hättest und auch noch weiter exploriert hättest. Du hättest gerne herausgefunden, was ist noch alles möglich in dieser Rolle.
Und manche Sachen finde ich auch noch aus, ja.
Ja, du hast auch nicht die Hoffnung aufgegeben.
Es gibt manche Sachen, wo ich das immer noch auslebe, ja.
Ja, dass du aber trotzdem in dieser Konstruktion jetzt erstmal, wie sie im Moment ist, diese Rolle verloren hast. Was symbolisiert das für dich?
Es ist ja nicht so, dass das, was ich habe oder sonst wo, dass mich das unglücklich macht. Ja, ich bin ein glücklicher Familienvater. Ich liebe meine Kinder über alles. Mhm. Aber ich bin, das sagt Andrea immer so schön in einem Satz, sesshaft geworden.
Ja.
Und das
ist. Du genießt das auch. Du genießt das Sesshafte, aber du vermisst gleichzeitig, ich nenne ihn mal den kreativen Rebell.
Ja, das Verrückte.
Ja. Und das ist manchmal sehr anstrengend.
Für mich innerlich, ja, total.
Ja. Ja. Andrea, magst du noch mal sagen, was du über den Verlust des kreativen Rebells gerade gehört hast? Vielleicht auch das Vielschichtige dabei.
Mhm. Also ja, das Vielschichtige ist ja einmal, dass du ja quasi den Rebell zwar sehr vermisst und dem Ganzen auch irgendwie ein bisschen nachtrauerst, aber irgendwie auch so eine gewisse Ambivalenz dazwischen ist, weil du eigentlich mit dem, was du jetzt hast, auch glücklich bist, aber dich hin und her gerissen fühlst und gerne noch das von früher, das verrückte, lustige Abenteuer hättest, auch wenn du dafür jetzt deine Kinder nicht aufgeben wollen würdest.
Wie war das jetzt gerade für dich, so darüber zu sprechen?
Beängstigend.
Wie war es für dich, als Andrea das wiederholt hat? Hast du dich verstanden gefühlt?
Ich kann nicht klar ja, ich kann nicht klar nein sagen, weil es Aspekte gibt, die ich durchaus als verstanden gefühlt finde. Mhm. Aber ich sehe halt für mich so Sachen, wo sie sagt, sie hat mir das wiedergespiegelt in einem Schwarz-Weiß-Punkt. Entweder das eine oder das andere. Und ich glaube, dass man die Komponenten auch mischen kann. Und das ist das, was ich vermisse. So diese, ich nenne es mal verrückte Momente.
Bist du jetzt gerade dabei, Lösungen zu finden oder deine Zerrissenheit zu beschreiben?
Meine Zerrissenheit versuche ich zu beschreiben.
Okay, okay. Kannst du sie noch anders in Worte fassen, damit Andrea sie vielleicht noch besser versteht?
Ich merke, dass wenn ich unterwegs oder wenn ich Sachen mache, wo ich nicht in dem, ich nenne ihn mal AJ-Kontext bin, Andrea-Jens-Kontext bin, wo ich manchmal meine Flausen im Kopf nur ausleben kann, meine Sachen machen kann, mich dann dementsprechend frei fühle und merke dann, wenn sie dann dazukommt und ich in die andere Rolle manchmal reinrutsche, dass dann sowieso so eine Klammer drum geht. Und dann bist du in dem Pflichtklang, hast dann diesen Stahlmantel an und musst quasi so die Pflicht erfüllen. Mhm. Und dann merke ich für mich vom Zerrissen her, weil ich weiß, dass es bei ihr andersrum auch geht, weil sie hat sich in den verrückten Jens verliebt, dass sie dann sagt, ja, mir fehlt das Verrückte manchmal. Und ich dann für mich in dieser Hilflosigkeit stecke und denke so, ja, aber ich soll das eine erfüllen und das andere auch. Das klappt so nicht. Und wenn ich dann zu viel in der verrückten Schiene bin, dann habe ich dann das Gefühl, dass es dann auch nicht in Ordnung ist.
Andrea, wie war es für dich, dazuzuhören jetzt gerade?
Ja, es war schwierig, da irgendwie nicht ja eingreifen zu können, sondern einfach als Außenstehender das zu betrachten. Normalerweise ist man ja irgendwie Teil dieses Gespräches. Mhm. Also, dass man da nicht irgendwie nachhaken oder ne, das nochmal irgendwie fragen kann, ob das wirklich so ist oder inwieweit das gemeint ist. Weil
Entschuldige, dass ich gerade grinse. Die zwei Fragen waren so bezeichnend, die du gerade gestellt hast. Ist das wirklich so und wie meinst du das? Mhm. Es fiel dir schwer auszuhalten, dass seine Wahrheit eine andere ist als deine.
Ja, das
Was
auch.
Was passiert bei dir in dem Moment, wo du das Gefühl hast, der denkt anders als ich?
Also klar, du hast ja gesagt, ich soll es nicht auf die persönliche Ebene nehmen, ne? Aber das kommt ja irgendwie trotzdem unterschwellig.
Geht ja mit um dich, du bist die zweite Hälfte.
Genau.
Ja.
Und,
Teil der Familie.
Da fühle ich mich irgendwie ja zurückgestoßen. Also so
okay.
Nicht Teil des Ganzen, wie er das so beschrieben hat.
Du bist nicht dabei.
Ja.
Du bist nicht dabei. Ja. Wo bin ich
also
da jetzt?
Also eher noch als Störfaktor. Ne? Also dass ich so die bin, die das Ganze stört oder begrenzt oder
okay.
Die Luft zum Atmen, wie auch
okay.
immer.
Ne? Okay, verstehe ich total.
Ja.
Mein Eindruck war,
dadurch, dass du darauf nicht reagiert hast, konntest du mehr preisgeben, als du das normalerweise tun würdest. Denn in dem Moment, in dem du gesagt hättest, das sehe ich anders, das kann nicht so sein, das erlebe ich anders, wäre bei dir der Impuls gestartet, jetzt muss ich es nochmal erklären, wahrscheinlich mit einem neuen Beispiel. Dieses neue Beispiel hätte dazu geführt, dass du neues Material bekommst, um gegen dieses Beispiel auch anzugehen. Diese Art von Gespräch gerade hat dir ermöglicht, etwas zu sagen und hat dich trainiert, etwas auszuhalten.
Mhm. Also kann ich dazu was sagen?
Selbstverständlich, folge dem Impuls. Alles andere hätte mich jetzt gewundert.
Ja. Also ich zum Beispiel habe jetzt empfunden in der Situation, dass ich eigentlich ihm gut zugehört habe, ne, oder die Emotionen oder seine Gefühle gut wahrnehmen. Also so habe ich das mich gefühlt, ne, dass ich das eigentlich okay oder gut wiedergeben konnte.
Ja.
Aber bei dem Letzten, was er gesagt hat, habe ich mich halt so gefühlt, als ob ich ihn die ganze Zeit nicht verstanden hätte. Eigentlich hast du nicht verstanden, was ich dir gerade mitteilen wollte.
Naja, er hat nicht ganz so gesagt, nicht alles verstanden, sondern
aber
hat gesagt,
Teile.
Ja,
klar.
So.
Das ist
und
halt deine, dann schwierig.
Aber warum ist deine Reaktion, ich erkläre dir jetzt, wie ich es meine, statt zu fragen, erzähl mir mehr?
Aber das ist ja das, was ich wollte. Dieses Nachfragen, wie meinst du das? Oder warum ist das so? Oder warum?
Die erste Frage war, das war anders. Das war nicht so.
Mhm.
Also dein erster Impuls, um dieses Erzähl mir mehr rauszubekommen, war zu sagen, ich sehe es anders.
Ich habe gefragt, war das wirklich so?
War das wirklich so? Genau. Das ist nicht der Impuls, den ich gerade meine.
Mhm.
Weil der Impuls war, ich versuche meine Position klar zu machen.
Mhm.
Eigentlich wolltest du mehr erfahren.
Mhm.
Wie hättest du reagiert auf Erzähl mir mehr und wie hättest du reagiert auf Das war nicht so, Jens?
War das wirklich so, ja.
Oder war das wirklich so?
Auf Erzähl mir mehr wäre ich detailreicher eingegangen und hätte vielleicht noch mehr Emotionen zugelassen.
Mhm.
Auf War das wirklich so hätte ich die Augen verdreht. Und hätte angefangen, und hätte dann noch andere Sachen zu erzählen, wie zum Beispiel auch hier, und hätte dann quasi meine Beispiele angefangen aufzuzählen.
Ich würde es gerne einmal umgekehrt jetzt machen.
Mhm.
Mit dir? Du hast auch was verloren.
Ja.
Kannst du mir beschreiben, was du verloren hast?
Also das haben wir jetzt noch nicht thematisiert, aber ich habe das Gefühl, dass ich verloren habe, diese Leichtigkeit, dieses... So ein Stück weit habe ich mich als Person verloren und bin eigentlich nur noch Mutter. Also weil ich einfach viel übernehme und mache und klar, ich habe auch das Studium gemacht und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Hausfrau und Mutter bin oder abgestempelt bin, aber eigentlich bin ich so für alles zuständig und bin eigentlich immer für die Kinder da und
du hast
kann
eine
selber
Leichtigkeit.
Nicht. Genau.
Du hast eine Leichtigkeit verloren auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schmerzhaft ist das für dich?
6, 7 rum.
Wie oft am Tag beschäftigt dich das? Wie oft kommt dieser Gedanke?
Ja, auch manchmal täglich und manchmal lange Zeit nicht. Also.
Kannst du mir versuchen zu erklären, warum das überhaupt eigentlich ein Problem ist? Könnte ja sein, dass du was anderes gefunden hast, in dem du komplett aufgehst und du da gar nicht mehr dran denkst. Warum ist es ein Problem für dich, diese Leichtigkeit verloren zu haben?
Ja, es ist nicht mal nur diese Leichtigkeit, sondern also meine Kinder, die geben mir wirklich alles. Also ich verzichte gerne auf die Dinge, auf die Leichtigkeit, aber werde irgendwie auch gehemmt, weil also das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber also vom Prinzip her denke ich halt, wir sind beide Eltern und dann müsste es ja auch beidem möglich sein, irgendwie der eine macht mal das, der andere macht das. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber dieses, was man auch vorher gemacht hat. Ne? Ich habe natürlich auch viel, wenn ich mit meinen Freundinnen gereist habe, gemacht, getan. Und das habe ich hinter mir gelassen. Das ist, also ich bin natürlich auch ein Stück weit sesshaft geworden. Das ist für mich auch in Ordnung, weil ich das gerne gegen die Kinder eintausche. Aber ja, fühle mich unverstanden oder missverstanden oder halt für alles alleine verantwortlich. Und ja, sehe das so, als dass alles bei mir einfach abgeladen wird. Ich für alle Mental Load, für alles zuständig bin.
Ich bremse dich mal kurz.
Ja.
Bremse dich mal kurz, weil es wird gleich, sonst ist es wirklich sehr schwierig für Jens, sich da jetzt nicht angefasst zu fühlen.
Mhm.
Du hast was verloren.
Mhm.
Jetzt machst du gerade eher Vorwürfe. Mhm. Du wolltest erklären, diese Leichtigkeit, die du verloren hast. Ich habe gehört, du hast eine neue Rolle gefunden, die große Vorteile hat. Mhm. Liebe deiner Kinder, Geborgenheit, Mutter. Aber gleichzeitig hast du die frisch verliebte, Honeymoon, lebendige, umworbene Partnerin, die du mal warst. Die Rolle hast du verloren.
Und genau, ich habe das Gefühl, dass ich halt nach unten hin begrenzt bin, weil ich da natürlich nicht mehr zurück kann oder momentan halt nicht zurück. Mir ist schon bewusst, dass ich da auch irgendwann zurück hinkomme und auch nach oben hin begrenzt werde, dass irgendwie ein Stück weit in der Rolle von den Kindern, in der ich eigentlich so toll aufgehe und diese tolle neue Rolle gefunden habe, trotzdem nach oben hin limitiert werde, weil sich einfach die Kinderwunschzahl geändert hat. Wir haben von Anfang an eigentlich 4 Kinder kommuniziert und auch unser Haus danach gebaut und alles. Und jetzt irgendwie gesagt wird, nee, ich möchte kein weiteres Kind. Und dann ist es immer diese tolle Rolle, die mich eigentlich total erfüllt mit den Kindern, mir aber trotzdem täglich bewusst macht, dass ich weder ins Alte gerade zurückkomme, in dieses, ne, als auch in dieses weiterhin Tolle und Neue und mich auf weitere Kinder freue und dass ich auch nach da oben hin halt begrenzt werde, dass ich nicht die Möglichkeit habe, obwohl ich alles für meine Kinder aufgebe, alles zurückgestellt habe, Arbeit, Studium, wirklich alles, weil die an erster Stelle stehen, habe ich trotzdem das Gefühl, ich mache und tue und trotzdem wird das dann so limitiert nach oben, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, da mich irgendwie so weiterzuentwickeln, wie ich das eigentlich oder wie wir das damals gemeinsam vorhatten, uns gewünscht haben, erträumt haben.
Wie oft beschäftigt dich das am Tag? Sind wir immer noch bei dem 5, 6 oder ist das nicht eine höhere Zahl?
Das beschäftigt mich schon mehrmals am Tag,
also das
auf jeden
heißt,
Fall.
Die Frage, was du verloren hast, ist für dich nicht so relevant wie für das, was du im Moment nicht erreichen kannst.
Mhm. Weil das, was ich verloren habe, das könnte ich ja wieder herstellen. Ne? Also das zum Beispiel im Laufe der Zeit oder wenn man an sich arbeitet oder wenn man sich vielleicht Paarzeit nimmt, die vielleicht durch die Kinder zu kurz kommt. Aber dieser Lebenstraum von 4 Kindern, den kann ich ja gar nicht anders erfüllen. Also egal, was ich mache und tue, werde ich den nicht mehr erreichen können.
Du kannst diesen Wunsch nicht erfüllen und dabei machst du schon so viel.
Ja.
Und das ist sehr schmerzhaft.
Ja.
Und anstrengend.
Und auch enttäuschend.
Ja. Das ist ein Traum, von dem du dich verabschiedest.
Ja.
Jens, kannst du wiederholen, was du gehört hast, was so schmerzhaft ist, was Andrea erlebt?
Was ich mitbekommen habe, ist, dass du dich auf der einen Seite verschaukelt fühlst, weil du im Kopf hast, dass wir am Anfang das mit den 4 Kindern hatten. Und du sagst, jetzt ist das nicht mehr so. Was ich noch rausgenommen habe, ist, dass du dich verletzt und angegriffen fühlst, dadurch, dass du sagst, du gibst alles und hast keine Chance, dich in die Richtung weiterzuentwickeln. An das, was dich sehr oft beschäftigt oder vor allen Dingen, wenn es dich beschäftigt, dann beschäftigt es sich sehr hart.
War das das, was du vermitteln wolltest?
Teilweise.
Teilweise? Also. Warte, bevor du korrigierst, teilweise. Frag doch mal, erzähl mir mehr.
Erzähl mir mehr.
Du sagst, da fehlt noch eine Information. Versuch mal, da mal zu bleiben. Er ist nicht dafür da, dir Lösungen vorzuschlagen oder euch Lösungen vorzuschlagen. Er ist auch nicht da, um dir Recht zu geben. Er kann anderer Meinung sein. Es geht darum, dass du versuchst, verständlich zu machen, was dich stresst, was dich unglücklich macht, was dich bewegt.
Ja, also der Hauptaspekt ist auch die Enttäuschung, die damit kommt. Du hast gesagt, mit dem Verschaukeln und so, aber ich bin einfach enttäuscht, weil das irgendwie so unser gemeinsamer Traum war oder Vorstellung. Und das ist für mich irgendwie ja so zerschmetternd, also weil ich einfach ganz anders an diese Beziehung drangegangen bin. Und ich habe ja auch, also...
Warte mal. Hol mal nicht aus. Ich glaube, du hast gerade sehr deutlich gemacht, was deine Emotionen sind. Was hast du jetzt gehört?
Dass sie davon enttäuscht ist, dass sie anders in die Beziehung gestartet ist und davon enttäuscht ist für das, was sie jetzt bekommt.
Ja, ich fühle mich teilweise auch begrenzt oder auch unter Druck gesetzt, wenn dann natürlich auch so Sachen passieren, wie...
Jetzt wechseln wir, machen wir gerade ein weiteres Thema auf.
Okay.
Das lassen wir, weil sonst drehen wir uns gleich wieder im Kreis. Mhm. Regel, nur ein Thema.
Okay.
Warum das gerade nicht so gut funktioniert hat, dieses Gespräch, lag an deinem Verb verschaukeln.
Mhm. Ja.
Das hatte sie nicht gesagt.
Mhm.
Du hast es übernommen, du hast es reingebracht und bei dir ist die Mauer hoch.
Ja.
Daraufhin hat sie nachgefasst, sie hat das Verschaukeln selber übernommen, deine Mauer ist hoch und das Gespräch war eigentlich an der Stelle durch.
Ja.
Bis dahin war aber was noch funktioniert hat. Das war ein kleiner Schritt, den ihr gerade gemacht habt. Das ist das Thema, das euch beschäftigt. Wer sind wir geworden in unserer Ehe? Und wer würden wir gerne sein? Das ist ein Thema, das können wir heute hier nicht besprechen. Das kann nur eine Einladung für euch sein, tatsächlich vielleicht mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen genau mal auf dieses Thema zu gucken. Denn ja, euer Kommunikationsstil ist unterschiedlich. Eure Schutzstrategien sind unterschiedlich. Aber das sind nur die Dinge, die euch hindern, zu diesem Thema zu kommen bisher, worum es eigentlich wirklich geht. Denn ihr beide, bitte korrigiert mich und ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, ihr beide macht den anderen dafür verantwortlich, dass ihr euren persönlichen Traum so nicht leben könnt. Und das ist der Grund für eure Dynamik. Weil ihr beide merkt, der andere greift mich an. Und davor wollte ich euch schützen. Außerdem seid ihr selber verletzt. Das ist total unfair, dass du mich jetzt angreifst mit deinem Lebenstraum. Guck dir mal an, was mit meinem Lebenstraum passiert ist. Ich kann das gut verstehen, dass dieser Schmerz da ist und diese Frustration und auch die Hilflosigkeit. Ich glaube aber, dass ihr da weiterkommen könnt, wenn ihr das möchtet. Das war eine sehr schöne Geste gerade, Jens. Du hast gerade den Arm ausgestreckt zu Andrea. Ich weiß, jetzt komme ich mit, rede über deine Gefühle wieder. Was war der Impuls? Warum hast du das gemacht?
Ich wollte zeigen, dass du nicht alleine bist.
Ja. Magst du es ihr mal sagen?
Du bist nicht alleine.
Das war nicht authentisch.
Das war... Okay, gut. Zweiter Versuch. Der erste, die Hand war so. Aber erstens mal, das war nicht authentisch. Die Spannung war gerade so groß, du musstest was finden, um da rauszukommen, ne? Aber du hast bemerkt, er hat sich Mühe gegeben. Das konntest du merken.
Ja.
Ja. Mhm. Hättest du Das war nicht authentisch. Sagen können in einer Art und Weise, die da heißt, ich habe bemerkt, dass du dir Mühe gibst. Das hat aber noch nicht geklappt. Wir können uns in die Augen schauen und sagen, ich habe wirklich ernsthaft gemerkt, du hast dir Mühe gegeben. Aber ich fürchte, das hat noch nicht geklappt. Ohne Angriff, sondern einfach nur so, wie es ist.
Mhm.
Versuch mal.
Ja, ich habe gemerkt... dass du dich bemüht hast, aber es ist dir noch nicht ganz gelungen.
Könntest du ihm ein Angebot machen? Kann ich dir helfen dabei?
Kann ich dich darin unterstützen?
Fällt mir gar nicht viel ein.
Okay. So, und weißt du was? Das ist interessant. Wenn du nicht weißt, wie sie dich unterstützen kann oder könnte, kannst du auch nicht drum bitten. Und alles, was sie macht, kann nicht genug sein dadurch, weil... Du weißt selber gar nicht, was du brauchst. Es ist sehr authentisch, dann zu sagen, das macht mich gerade hilflos, weil ich kann es dir nicht sagen. Diese Mauern runterfahren, die ihr zum Selbstschutz errichtet habt und die wirklich schnell hochfahren können, was total menschlich ist, ne? Was wirklich menschlich ist, habt ruhig ein bisschen Geduld mit euch selber. Ich fand den kleinen Schritt, den du gemacht hast, ihr zu zeigen, du bist nicht alleine, das war super schön. Mein Wunsch, das zu wiederholen und zu verbalisieren, war zu viel. Da habe ich, glaube ich, den Fehler gemacht und dich überfordert. Und daraufhin wurde es authentisch und der Moment war vergangen. Hätte ich mich mal zurückgehalten und darauf verzichtet, dass du es nochmal formulierst, wäre vielleicht besser gewesen. Nichtsdestotrotz ist bei dir jetzt was angekommen. Wir sind aus dieser Komfortzone raus. Bei dir ist angekommen, er hat sich wirklich bemüht.
Ja.
Und vielleicht ist das eine Botschaft, die es dann trotzdem wert war, dieses Experiment gerade.
Beide hatten mal die Chance, so ein bisschen zu beschreiben, was ist gerade etwas, was sie sehr bedrückt. Und genau das hast du ja mal probiert, wirklich, dass die eben in einem Gespräch über ein Thema, was die bedrückt, nicht über eine Lösung reden, sondern darüber, ja, was geht denn in dir vor überhaupt? Dass ja bei beiden auch schon was passiert.
Da war ich auch, sagen wir mal, sehr direkt, denn ich habe beiden ein Thema vorgegeben, von denen ich ahnte, dass es sie wirklich bewegt. Und das war bei Jens das Thema, trauerst du der Person nach, die du mal warst? Mhm. Ich sag mal, dieser kreative Rebell. Denn dieser kreative Rebell ist nicht nur eine Rolle, die du einnimmst in der Ehe vielleicht, sondern das ist auch vielleicht ein Lebenstraum und den kannst du im Moment dir nicht erfüllen. Das war sehr spannend, was er da gesagt hat und ich fand es auch sehr spannend, wie sie darauf reagiert hat. Gleichzeitig hat es bei ihr etwas ausgelöst, nämlich du sprichst davon gerade, dass du deinen Traum verloren hast, ich habe meinen Traum auch verloren. Das habe ich aufgegriffen und habe gesagt, du hast ja auch einen Traum verloren. Und da war ich ein Stück weit erstmal ein bisschen auf der falschen Fährte. Ich dachte, auch sie würde der Person nachtrauern, die sie damals gewesen ist, in dieser symbiotischen Phase, in der sie glücklich verliebt waren und in der er sie umworben hat und sie ganz lebendig waren. Ja, diese Rolle vermisst sie auch. Aber noch viel mehr vermisst sie die Erfüllung eines Versprechens, das er ihr gegeben hat. Mhm. Und wegen diesen Versprechens hat sie diese alte Rolle, diese lebendige, ja aufgegeben. Nämlich, sie wollte Mutter einer großen Familie sein. Und da ist er ausgestiegen. Das heißt, in dem Moment kann sie mit ihm diesen Traum nicht erfüllen. Und da saßen die beiden nun. Zwei Menschen, die einander vorwerfen, dass der andere daran schuld ist, dass der eigene Lebenstraum nicht ausgelebt werden kann.
Wie kriegst du die beiden dann wieder zusammen? Oder die sich?
Ob die sich zusammen kriegen, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Mhm. Aber eine Hilfe kann sein, die beiden erst einmal in diesem Moment kurz zu halten und festzustellen, da sitzen wir beide im gleichen Boot. Du machst mir Vorwürfe wegen deines Lebenstraums, ich mache dir Vorwürfe wegen meines Lebenstraums. Wir beide sind traurig, wir sind hilflos, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Vielleicht sollten wir ein bisschen weniger einander Vorwürfe machen, sondern uns mehr an die Hand nehmen und gucken, wie können wir uns trösten in diesem Moment.
Und das ist ein gutes Stichwort, weil am Ende ist genau das, was Jens getan hat, seiner Frau die Hand zu reichen.
Das war eine sehr schöne Geste, denn während der Sitzung hatte häufiger Andrea eigentlich ihre Sitzhaltung ihm gegenüber verändert, also sich geöffnet. Und er blieb allerdings ein bisschen schön auf seiner Seite von dem Sofa sitzen, öffnete sich ein klein wenig, aber dass er tatsächlich zu ihr rüberlangte und ihr seine Hilfe angeboten hat durch eine Berührung, das war was Neues und das kam sehr überraschend. Ich glaube, für beide.
Du hattest das ja dann sozusagen nochmal aufgefordert, das einmal in Worte zu fassen. Und da hast du gesagt, oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, hast dich nochmal entschuldigt, hast gesagt, ich hätte euch einfach die Hand halten lassen sollen und gut wäre gewesen. Da waren sie dann beide wieder so ein bisschen raus aus der Situation, hatte ich den Eindruck.
Ich muss sagen, da war ich nicht ganz ehrlich. Mir war schon klar, dass das wahrscheinlich zu viel sein würde. Ich habe es nur trotzdem drauf angelegt, um zu verdeutlichen, was da bei denen an Prozessen passiert ist. Ja, es wäre auch schön gewesen, sie hätten einfach diesen Moment verankern können. Er geht auf sie zu, sie kann das annehmen. Das war aber nur der erste Schritt. Und ich dachte mir, lass uns doch mal gucken, was beim zweiten passiert. Mhm. Ich ahnte schon, das wird nicht funktionieren. Aber das war ein schönes Beispiel, auch den beiden zu sagen, ja, das wird euch auch jetzt passieren, wenn ihr so weitermacht. Ihr werdet einen ersten Schritt haben, der wird euch gut tun. Und dann werdet ihr aus der Komfortzone rauskommen, etwas wagen und dann wird es auch mal wieder einen Rückschlag geben. Versucht mit diesem Rückschlag umzugehen, weil der kommt auf jeden Fall. Ich habe das ein bisschen zurückgenommen auf meine Kappe, damit Sie nicht das Gefühl haben, Sie sind gescheitert, sondern es war meine Überforderung und mein Fehler.
Du hast den beiden ja empfohlen, vielleicht noch mit einem Kollegen, einer Kollegin auf jeden Fall dran zu bleiben, weiterzuarbeiten. Was wären denn jetzt so deine nächsten Schritte gewesen? Würdest du mit denen weiter zusammenarbeiten und weitere Sitzungen haben?
Also ich hätte den Blick auf die Differenzierung der beiden gelegt. Das heißt, wer möchte ich sein in dieser Beziehung, in dieser Ehe? Und warum glaube ich, kann ich das nicht? Das hätte ich in kleinen Schritten versucht, ihnen leichter zu machen, darüber zu reden, bis sie später in einem großen Schritt vielleicht wirklich ganz gut aushalten können, wenn der andere etwas sagt, was vielleicht auch selber einfach wehtut. Nämlich, ich habe den Eindruck, du hältst mich zurück. Das wäre viel zu früh für die beiden jetzt zu diskutieren. Aber am Ende, glaube ich, ist das ein Thema, über das sie sprechen sollten. Das ist schwer auszuhalten, erzeugt eine bestimmte Reaktivität, das führt zu dieser Dynamik. Und da hätte ich versucht, mit Gesprächstechniken und natürlich mit Training und Wiederholung hier eine Veränderung zu bewirken.
Was sind denn die drei Learnings, die wir von Jens und Andrea mitnehmen können?
Learning Nummer eins, denke ich, ist, die Sachebene ist nicht das sichere Terrain. Manchmal braucht es die emotionale Ebene, um dem Konflikt wirklich auf den Grund gehen zu können. Als zweites, versucht bei solchen Konflikten bei einem Thema zu bleiben und springt nicht zum nächsten. Denn das verwirrt und damit drehe ich mich erst recht im Kreis. Und als drittes, für Paare, die vielleicht ähnlich kommunizieren wie Jens und Andrea, also das heißt sehr auf der Sachebene mit vielen Beispielen und mit vielen Argumenten. Manchmal kann da der Gedanke hilfreich sein, was ist das Wichtigste, was mein Partner jetzt verstehen sollte? Und vielleicht kann der Partner das auch fragen, und warum ist dir das so wichtig? Und das könnte etwas sein, was Gespräche tatsächlich auch verändert.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Wir schauen schon mal auf die nächste Folge. Da kommen Anja und Matthias zu uns. Seit 26 Jahren sind die beiden verheiratet. Sie haben 4 Kinder und beide wollen die Sitzung bei Erik, weil sie über die Jahre durch viele Höhen und Tiefen gegangen sind. Und vor einigen Jahren hat es einen großen Bruch zwischen den beiden gegeben.
Weil es für mich keine andere Möglichkeit gibt, als auszubrechen. Ich muss das jetzt tun. Am liebsten mit euch. Wenn nicht mit euch, dann ohne euch. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo ich dann auch wirklich in das Flugzeug eingestiegen bin, da ist dann auch irgendwie was kaputt gegangen, was so bis heute nachhalt.
Und das war auch leider nicht der einzige große Vertrauensbruch, den Anja und Matthias versuchen, mit Erik aufzuarbeiten. Fragt ihr euch auch manchmal, wenn ihr Nachrichten seht oder hört, was hat das alles mit euch zu tun? Dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich nämlich genau dieser Frage. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Also was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und warum sind zum Beispiel Skipässe an manchen Tagen teurer als an anderen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Hört gerne mal rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 für die ARD Audiothek. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert von Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Und die Paartherapie mit Erik Hegmann findet ihr ab sofort auch mit weiteren Paaren als TV-Doku in der ARD-Mediathek.